Trotz Unruhen abseits der Strecke fährt Max in Saudi-Arabien den zweiten Saisonsieg ein. Heute die Rennanalyse bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel 1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch heute ganz herzlich hier begrüßen. Folge 143, die Rennanalyse vom großen Preis von Saudi-Arabien. In Jeddah ist das zweite Rennen der Saison 2024 geschlagen worden. Wieder mal an einem Samstag. Ein Samstagrennen steht noch bevor. Also nicht zu sehr dran gewöhnen, jetzt ab nächstes Mal geht es dann wieder sonntags los. Und heute hier direkt an meiner Seite, wir nehmen wieder zusammen auf vor einem Mikro, deswegen vielleicht die Soundqualität nicht wundern, etwas anders, aber ganz herzlich begrüße ich natürlich Matti.
Hallo.
Ja, wir haben das Rennen heute an einem Formel 1 intensiven Tag zusammen, weiß nicht, ob genossen das richtige Wort ist. Ich meine, wir haben, sag du Matti, ich habe dein Gesichtseindruck verfolgen können, ich habe deine Griffe zum Handy zählen können quasi. Und wie hast du das Rennen wahrgenommen aus subjektiver Sicht?
Es waren tatsächlich sehr wenige Griffe zum Handy, finde ich überraschend wenig, aber das lag daran, dass ich mich ja unterhalten konnte. Leider nicht am Renngeschehen selber, war sehr überschaubar.
Die Action
war überschaubar. Zu beschreiben.
Das stimmt, wir haben einen Formel 1 intensiven Tag deswegen, weil wir heute auch bei der Formel 1 Ausstellung zu Gast waren, die ja, zu Gast ist eigentlich das falsche Wort, wir waren zahlende Kunden, die unsere Eindrücke davon, die gastiert ja jetzt gerade aktuell in Wien, die Ausstellung war davor in Madrid, die wird es dann nächste Woche geben, dann hoffentlich auch wieder mit René, der sich heute leider entschuldigen muss wieder mal, hoffentlich kriegen wir dann auch mal zu einer Rennanalyse hinter das Mikrofon gekarrt, aber nächste Woche dann hoffentlich auch, damit wir die Formel 1 Ausstellung besprechen können, ob sich das lohnt, wenn ihr in Wien seid oder in der Umgebung oder sie auch demnächst weiterzieht in eine andere große europäische Stadt. Da kriegt sie unsere Eindrücke auf jeden Fall nächste Woche. Und da werden wir dann auch im Detail natürlich diese ganze Geschichte um Red Bull nochmal genauer aufrollen. Ich glaube, das würde jetzt im Zusammenhang auch noch mit der Rennanalyse vielleicht etwas den Rahmen sprengen. Außerdem wollen wir natürlich auch Renés Meinung dazu dann abholen. Also das Drama um Helmut Marko, das sich in diesem Wochenende abgespielt hat, aber jetzt auch Stand jetzt beruhigt hat, werden wir dann auch nochmal nächste Woche besprechen. Konzentrieren wir uns heute, würde ich sagen, mal auf das Sportliche, soweit es möglich ist. Natürlich, weil umso spannender es bei Red Bull abseits der Strecke war, umso routinierter, umso souveräner war natürlich dieser Doppelsieg heute. Max Verstappen holt ihn vor Sergio Perez, der selbst seine 5-Sekunden-Strafe nicht davon abhalten konnte, den zweiten Platz einzufahren. Charles Leclerc auf Platz 3 auch das Podium komplettiert, auch wieder ein Ferrari natürlich. Und du hast es angesprochen, Matti, vorhin schon. Es ist das Novum eingetreten. Ich glaube, wir hatten es in 4 Jahren Overtake jetzt noch nicht, dass es soweit war. Wir haben alle drei tatsächlich, für alle, die die Tipps verfolgen, die wir natürlich regelmäßig auf Instagram posten, wir haben alle drei das Ergebnis richtig geraten.
Ja, also Wahnsinn.
Geraten ist das falsche Wort. Wir haben es prognostiziert. Also
ja, wir haben uns sehr weit aus dem Fenster gelehnt mit einem Doppelsieg Red Bull. Ja.
Und Charles auf Platz 3, also der war auch ziemlich ungefährdet, muss man sagen, eigentlich, wenn man dann am Schluss den Abstand auch sieht zum Viertplatzierten.
Ja, 13 Sekunden sind ein Wahnsinn.
Wir haben es auch schon vorher untereinander besprochen. Ist Red Bull in dieser Saison selbst in Singapur schlagbar für dich?
Ich glaube auch, dass sie dieses Jahr selbst Singapur gewinnen. Und ich glaube, es wird Max im Großen und Ganzen sagen, wenn man sich gleich wieder Runde 1 anschaut, Max in der ersten Runde wieder eine Sekunde rausgefahren auf Checo. Oder war noch Checo oder Charles?
In der ersten Runde war es, glaube ich, noch Charles. Checo hat zum Überholmanöver angesetzt beim Start gegen den Ferrari, aber, glaube ich, musste zurückgesteckt,
ja. Naja, eine Sekunde in einer Runde, wenn es drauf ankommt, die ist einfach so absurd schnell. Mhm. Also man sieht, wenn der Red Bull muss, kann der Red Bull ganz einfach auf Abruf.
Genau, und man weiß ja gar nicht eigentlich, wie viel geht, weil es ist aktuell anscheinend nicht notwendig, full on zu pushen. Selbst Checo, also nichts gegen Checo natürlich, aber dass Max doch nochmal eine Klasse besser im Fahren ist, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber streiten, aber selbst Checo hat wenig Probleme mit der Konkurrenz, während andere Autos sich abmühen, den Topspeed zum Überholen zu haben. Das selbst mit DRS ist beim Red Bull anscheinend kein Problem gewesen.
Nein. Der Red Bull einfach, kann man sagen, was man will, Gratulation, mega Auto baut, wieder. Ja. So, dass man eigentlich wieder ein ganz neues Konzept auch verwendet.
Genau, man ist überraschend umgestiegen, auf was die Sideports anging, aber selbst das war scheinbar null Problem.
Und ich bin sehr gespannt auf Japan. Ich glaube, Japan ist in 3 Wochen das 4. Rennen. Mhm. Und da hat Red Bull ja schon angekündigt, dass man dann ganz auf das Zero-Sideboard-System umschwenkt. Und jetzt haben sie ja sehr kleine Sideboards und ich befürchte, dass dieser Wagen dann einfach noch schneller ist. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass wir keinen Red Bull ganz oben sehen werden. Wenn der Max mal durch einen technischen Defekt ausscheidet, glaube ich, wird der Checo einfach da sein.
Das stimmt, es müssten wirklich beide ausfallen, mit technischen oder Renngeschehen. Und ich meine, ja, das ist ganz schlechte Nachrichten sind das eigentlich für die Konkurrenz, wenn man hoffen muss, dass ein technisches Gebrechen passiert, damit man überhaupt mal Führungsluft schnuppern darf. Dazu ist heute immerhin Lando Norris ein bisschen gekommen. Max hat nicht alle Rennrunden anführen dürfen. Auch lag auch nur daran, dass man sich bei einem frühen Safety Car verursacht durch einen Crash von Lance Stroll. Haben wenige Fahrer entschieden, draußen zu bleiben. Viele andere haben sehr früh auf die Hard Tires gewechselt und konnten das dann auch zu Ende fahren.
Genau, und das war in Runde 7 und da muss ich auch gleich was sagen. Also wenn du von Runde 7 weg ohne Probleme 43 Runden lang mit dem Harten durchfahren kannst und Charles in der letzten Runde sogar mit dem Harten, der 43 Runden alt ist von 50, die schnellste Runde dahin blättert, dann muss man sich bitte was überlegen bei Pirelli, dass man da andere Reifen hinbringt, weil das ist sowas Zares, weil offensichtlich kannst du mit dem Reifen durchfahren. Ja. Also ein Stopp, der da nötig ist, macht eigentlich jede Taktik zunichte. Genau. Das ist total unspannend.
Vor allem, wenn man dann auch noch sieht, dass selbst auf dem Medium, also Fahrer wie Lando Norris und Lewis Hamilton, haben sich lange auf den Mediums, auf den quasi Startreifen, sich wehren können gegen die Fahrer auf den neuen Reifen, auf den harten. Und da gab es kaum Leistungsunterschied. Deswegen ist da vielleicht wirklich eine weichere Mischung noch oder ja, dass sie ein bisschen mehr kämpfen müssen. Natürlich ist es immer ein bisschen, ich finde, das Argument, ich verstehe beide Seiten, wenn man sagt, ist es so, dass es notwendig ist, dass die Reifen abbauen, aber wir haben sonst die taktischen Möglichkeiten werden noch beschränkter und
ja,
wollen wir noch weniger Spannung. Genau eine DRS-Diskussion, die auch im ORF Alexander Wurz wieder angestoßen hat, dass er kein Fan davon ist, dass über den DRS-Einsatz, aber wir hätten, glaube ich, sehr
wenig. Also in dem Rennen muss man sagen, wenn man sich anschaut, wie lang Oscar hinter Lewis da war auf dem frischen Reifen, ich weiß nicht, 27 Runden hat er probiert, ihn zu überholen am frischen Reifen. Es hat dann nicht funktioniert schlussendlich. Trotz DRS war dieser DRS-Effekt so gering, dass ich sage, ohne DRS hätten wir da gar keinen Überholmanöver gesehen. Außer vielleicht, dass der Checo beim Charles irgendwann vorbeigegangen wäre ohne DRS. Aber wir hätten da heute sonst nichts gesehen. Das ist einfach zu wenig für ein Grand Prix. Ich weiß nicht, welche Lösung man da findet. Ich verstehe auch, dass sich die Reifen nicht auflösen. Ich weiß jetzt, kann mich nicht erinnern, wir hatten letztes Jahr Katar, das Dings, wo sie die Reifen so schnell aufgelöst haben, dass du ja eine Maximalanzahl hattest, wie lange du auf dem Reifen draußen bleiben durftest. Und dann musstest du wechseln.
Das ist natürlich ein anderes Extrem. Das ist
es ja auch sind nicht beide wünscht. Extrem nicht super. Aber wenn der Reifen wirklich da durchfahren, wenn du mit dem durchfahren kannst, dann können wir das auch gleich lassen, dass wir sagen, ihr müsst zwei Reifen, also einen anderen Reifen da drauf haben, weil dann wechselt eh jeder auf demselben. Das bringt uns genauso viel weiter.
Das stimmt. Und ja, auch muss ich sagen, ich normalerweise bin ein bisschen sensationsgeil, was das angeht. Und gerade eine Strecke wie Cheetah natürlich auch bietet sich an. Safety Car, Red Flags ist das normalerweise prädestiniert dafür. Haben wir überraschend wenig gesehen. Wir haben zwei Ausfälle wieder nur unter Anführungszeichen gehabt. Lance Stroll, der Einzige, der aufgrund eines Fahrfehlers, er hat die Wand berührt und ist dann quasi in der Auslaufzone gecrashed.
Das ist immer so hart. Also, ja, es war wenig. Er ist halt direkt an der Bande angekommen. Das war aber auch laut Alex Wurz an einer Stelle, wo die Fahrer und die Fahrergewerkschaft davor eigentlich gesagt hat, das ist eine Stelle, wo alle ein bisschen auch Bammel haben davor, mit 2,50 da irgendwie die Wand zu küssen, weil da gibt es keine Auslaufzone. Das ist halt das Problem an Cheetah. Das ist eine sehr schnelle Strecke.
Sehr enge.
Sehr enge Strecke und ja.
Aber dafür haben sie sich eigentlich sehr gut verhalten, gehalten. Ja. Ja, wir haben Gasly auch noch ausgeschieden, aber schon nach einer Runde und zwar mit einem Gearbox-Problem. Also
Simon Yates, der hätte auch gar nicht antreten brauchen. vor dem Start hat er schon gesagt, der hat Gearbox-Probleme. Also das war, ja, in Runde 1 haben sie dann eigentlich gleich gesagt, der soll reinkommen.
Sie mussten das Auto abstellen. Das waren die zwei Ausfälle, sonst haben wir eigentlich ein. Ja, teilweise hitzig war es in den Duellen schon, aber das waren halt dann, sage ich mal, eher die Duelle weiter hinten. Und sonst, ja, war es ein Grand Prix. Der wird keiner der spannenderen Grand Prix in der Geschichte eingehen, ultra langweilig.
Und es wird sich auch eigentlich,
nicht, aber
naja, es wird sich keiner an den Grand Prix erinnern.
Das wahrscheinlich. Einer wird sich auf jeden Fall, das ist natürlich das Thema des Wochenendes gewesen, einer wird sich sehr gut an diesen Grand Prix, glaube ich, sehr, sehr lange erinnern können. Und auch dürfen, weil das ist Oliver Bearman, Olli, sagen sie einfach. Und das ist der Rookie, falls ich das euch nicht sage, und euch wundert, von wem reden wir da, das ist der Ersatzfahrer von Ferrari, denn Carlos Sainz hatte eine Blinddarmentzündung, Blinddarmdurchbruch, glaube ich sogar, ist operiert worden, ganz schnell am Freitag noch operiert worden, konnte dementsprechend nicht mehr antreten und das Qualifying hat dann auch schon Oliver Bearman eben als Ersatzmann gefahren. Heute auf Platz 7 ins Ziel gekommen, 6 Punkte eingefahren beim Debüt. Das ist, glaube ich, ein Einstand, mit dem man sehr, sehr zufrieden sein kann, oder?
Ja.
Als 18-Jähriger.
Gar nicht so viel groß. Da, also zu meckern gibt es gar nichts.
Na, würde ich auch nicht sagen. Das war.
War jetzt so am Schluss, fand ich, war er ein bisschen so im Niemandsland. Nach vorne war Abstand, nach hinten war Abstand, wenn man sich das anschaut. Also er war zwischen George und Lando eingekesselt. Ja, nach vorne knapp 3 Sekunden, nach hinten knapp 3 Sekunden. Also das war so ein bisschen so, ja. Aber
hat was soll man sagen,
er hat sich keinen Fehler erlaubt. Im Qualifying ist er ja nur um, weiß ich nicht, 0,04 oder sowas an Lewis gescheitert.
Ja, ganz knapp.
Der knapp auch nur in Q3 reinkommen ist und der Olli eben nicht. Für das, dass der eigentlich direkt das Qualifying davor in F2 gefahren ist, hat dort die Pole geholt, muss man auch sagen. Natürlich ist er dann nicht im Rennen angetreten, weil er im Rennen ja für Ferrari dann in der Formel 1 angetreten ist. Ja, das ist grandios.
Ja, also auch zu Recht, Driver of the Day, hat sich keinen Fehler erlaubt, keinen groben. Er war vielleicht etwas vorsichtig mit dem Ferrari, dass du da vielleicht so einem Alpha Tower, also einem Racing Bull, vorbeigehen kannst bei manchen Manövern. Es ist geschenkt, war eine schwierige Strecke zum Überholen, das kommt noch dazu, also kein Fehler gemacht, das Auto nicht geschrottet, Punkte geholt.
Ich glaube, das war ja alles überhaupt gut. Schon das, also ja. Ich glaube, das war, gerade auf dieser Strecke, war der Anspruch, glaube ich, den Ferrari hatte, er soll das Auto nicht schrotten und er holt mindestens einen Punkt.
Ja, jeder Punkt ist
und Bonus. Von dem her, glaube ich, hat er auch da die Erwartungen mehr als nur erfüllt.
Genau, vor allem für einen 18-Jährigen und ich glaube, ich würde mich da auch Alexander Wurz im ORF anschließen, der ist auf jeden Fall einer, den man am Schirm haben kann und sollte, falls sich irgendwann mal einer der aktuellen Fahrer entscheiden würde, abzutreten.
Ja, das ist für ihn sehr bitter für ihn, weil man ihm jetzt eigentlich einen 40-jährigen Lewis für 3 Jahre vor die Nase, für mindestens 3 Jahre vor die Nase setzen wird. Ist er immer noch sehr jung? Die Frage ist natürlich, wenn der Lewis die Leistung bringt, verlängert er. Was machst du mit Oliver? Schickst du den woanders hin, zu einem anderen Team? Will er, nachdem er jetzt Formel 1 Luft eigentlich geschnuppert hat und da ja auch erfolgreich war, will er mindestens 4 Jahre jetzt warten, weil er muss dieses Jahr, wenn man das dazu rechnet, sind es 4 Jahre, wo er frühestens im Cockpit hat. Das ist schon...
Das ist eine lange Zeit.
Lange Zeit. Und er wird nicht 4 Jahre jetzt F2 fahren.
Das glaube ich auch nicht. Und ich sage mal so, so eine Performance ist natürlich immer auch ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ich glaube auch Ferrari hat jetzt nicht das Interesse, große Steine in den Weg zu legen. Und vertraglich werden die jetzt auch nicht für 10 Jahre verpflichtet sein, diese jungen Ersatzfahrer. Man möchte so ein Talent natürlich ungern gehen lassen. Aber wir haben es bei Nyck de Vries auch gesehen. Es kann dann schnell gehen mit einem Angebot. Und wir haben im 2025er Jahr große Fahrerrochade. Also ich kann mir nicht, will mich nicht wundern, wenn da das ein oder andere Team ihn zumindest jetzt weiter oben auf der Liste hat, wenn es darum geht.
Ja, warum nicht? Ich meine, vielleicht der Mick war auch eigentlich relativ lange Zeit Ferrari Junior Driver. Mhm. Ja, vielleicht kriegt der Oliver die Chance zum Beispiel bei einem Williams Cockpit in einem Jahr.
Statt Williams, Haas sind, würde ich sagen, alles Kandidaten, die... die da in die
Frage wir wissen auch noch nicht würden. Audi zum Beispiel. Die Frage ist nur, ich glaube eher, dass wenn Audi wirklich jetzt dann einsteigt, ich glaube, die holen sich als Zugpferd namhaftere Fahrer.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben
und keinen Rookie. Du setzt dir da, glaube ich, keinen Rookie
rein. Du willst in ein neues Auto umgehen, glaube ich, einen Rookie haben. Ich glaube, da willst du Leute haben, die dann eher gewohnt sind, mit unterschiedlichen Autos sich auf ein neues Auto einstellen zu können, dann auch Feedback geben zu können, gerade wenn es dann um
aber für die Zukunft definitiv offen halten und ich bin da mega gespannt, wo er landen wird.
Ja, und das ist eben, ich finde es eben gut, man sieht dann halt auch ab und zu die Reserve-Fahrer, natürlich ist es um Carlos Sainz natürlich schade, dass wir ihn da jetzt nicht sehen konnten und ich hoffe, dass die Genesung gut verläuft. Man hat ihn heute auch schon am Grid gesehen, er war schon in der Ferrari-Box, also ich glaube, da ist zumindest alles auf dem besten Weg der Besserung. Und
der Carlos, ach, es ist einfach schade, weil ich glaube, dass im Carlos ein bisschen mehr Feuer drinnen ist, weil der Carlos im Gegensatz zum Charles keinen Vertrag hat. Und der Charles weiß, okay, ich glaube, dass er ein bisschen vorsichtiger fährt, einfach weil er weiß, jetzt zum Beispiel in dem Rennen so Platz 3 ist das Maximum, weil der Red Bull fährt sowieso vorne, da muss er nichts riskieren. Der Carlos wiederum sagt, na, er muss alles riskieren, weil er kann eigentlich nicht verlieren in dem Rennen. Weil wenn er keinen Punkt macht, na, Weltmeister weiß er, wird er nicht. Ob Ferrari Teamweltmeister die Weltmeisterschaft gewinnt, Zweiter, Dritter wird, wird ihm relativ wurscht sein, weil er sitzt in diesem Auto nächstes Jahr nicht mehr.
Alles
eigentlich der fährt nur für sich. Ja. Genau. Und deswegen schade für jedes Rennen, wo er jetzt nicht dabei ist. Ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube immer noch nicht, dass er in Australien in dem Cockpit sitzen wird. Aber ich meine, wir haben's, du hast mir das auf Google geschickt.
Ich habe kurz gegoogelt, wie lange man denn mit einer einer Blinddarm-OP keinen Sport so machen darf.
Im Durchschnitt sind das 6 Wochen. Wie du schon sagst, er ist ein Spitzensportler, hat ein perfektes Ärzte-Team. Wenn man das, ich weiß halt nicht, ich kann mir vorstellen, ich meine, ja, der Lance ist auch mit gebrochenen Händen in dem Auto gesessen, in Bahrain letztes Jahr, also vielleicht ist es auch möglich, dass er in 2 Wochen da drinnen hockt. Ich weiß nicht, wie sehr der Bauch beansprucht
wird. Ich glaube schon, natürlich brauchst du eine Core Strength, ist natürlich eine sehr wichtige Stärke.
Aber wenn es natürlich verheilt ist, natürlich, der wird die beste Behandlung kriegt haben und vielleicht ist das auch heutzutage nur mehr so ein ganz kleiner Einschnitt, wo das schnell zusammenwächst.
Also ich persönlich würde damit rechnen, dass er in Australien dabei ist. Hätte auch noch nichts anderweitiges gehört.
Es wurde nur bestätigt, er fällt für dieses Wochenende
aus. Genau, man hat sich da noch bedeckt gehalten. Ich würde jetzt einfach mal damit rechnen, dass er in Australien im Auto sitzt. Falls nicht, kann zumindest Ferrari halbwegs beruhigt sein, dass sie jemanden haben, der zumindest im Kampf, natürlich auch in der Konstrukteursweltmeisterschaft, weil ich sage mal, Platz 2 bis 4 sind ein offener Kampf. Da ist für Ferrari jetzt nicht irgendwie ein Gmate Wiesen, dass die den zweiten Platz easy holen werden. Aber da ist jeder Punkt natürlich trotzdem wichtig. Und ich glaube, weiß man zumindest, dass man mit Oliver Bearman jemanden hat, der, sage ich mal, ein paar Punkte dir holt.
Ja, wenn der Schal regelmäßig aufs Podium fährt oder also jetzt die nächste Zeit, während Carlos nicht da ist und der Oliver holt da weiterhin 6, 8 Punkte in diesem Schnitt, also 6., 7. wird, dann glaube ich, muss man sich da keine Sorgen machen, weil wenn man sich die anderen Autos anschaut, da ist tatsächlich, dachte ich nicht, dass der Schnitt so groß ist zwischen Ferrari und dem Rest. Ich dachte, dass Ferrari und Mercedes da enger zusammen sind.
Ja, oder auch McLaren, gerade am Ende der Saison natürlich mit starker Lando-Performance, Podien waren da ja eigentlich die Regel.
Aber eigentlich ist, würde ich sagen, ist da wir haben Red Bull ganz klar unangefochten vorne. Dann, finde ich, ist auch relativ klar der Ferrari an zweiter Stelle. Und dann matchen sich für mich der McLaren und der Mercedes auf Augenhöhe. Und ich würde erst dann den Aston reinsetzen.
Auf jeden Fall. Und dann auch wahrscheinlich nur den Fernando Alonso.
Aston. Da auch nur, genau, den Fernando. Weil auch da während dem Rennen hat man gesehen, die ersten 7 Runden, während Lance noch da war, der ist total abgerissen. Er war auf Platz 10 und auf Platz 9, der war ja fast 10 Sekunden hinten oder sowas. Also der ist ja komplett abgerissen nach vorne. Also, ja.
Da können wir eigentlich eh gleich weitergehen. Oscar Piastri, Platz 4, sehr braves Rennen, hat schwierig gehabt hinter Lewis, da eben lange hinterherfahren müssen. War nicht ideal für ihn, aber mit Platz 4, glaube ich, dann guter Trostpflaster. Man merkt bei McLaren, man ist vorne dabei, die Möglichkeit ist da in einem normalen Rennverlauf auch, um ein Podium mitzufahren, wenn es mal auch bei Ferrari vielleicht schlechter läuft. Ich würde sagen,
wäre man da,
auch wenn das, ja, wir können auch gleich sagen, Lando Norris, Platz 8, ist einer der Fahrer schon angesprochen gewesen, der beim Boxenstopp, beim Safety Car so früh nicht gestoppt ist, sondern lange auf den Start-Mediums gefahren ist, ist dann nur auf Platz 8 gelandet, sehr spät gestoppt, musste, hätte dann aufholen müssen, dass da war weder Zeit noch die Strecke der richtige Ort.
Und das ist auch, finde ich, ein bisschen schade, durch diese langen, harten, anhaltenden Reifen, dass die da am Anfang nicht reingefahren sind. Ich verstehe den Sinn dahinter, dass sie Lando und Lewis nicht reingeholt haben, weil die waren so ein bisschen so im Niemandsland und die wären beide hinter dem Teamkollegen gewesen und die hätten beide anstehen müssen und hätten in der Boxengasse Plätze verloren. Mhm. Sie haben wahrscheinlich so das Beste noch draus gemacht, fahren aber eigentlich so auf 8, 9, ist sehr enttäuschend für das, für welche Leistung sie während dem Rennen gezeigt haben, weil sie wirklich dagegen gehalten haben auf dem alten Medium-Reifen. Mhm. Und das finde ich so schade, weil eigentlich hätte man davon ausgehen müssen, dass der harte Reifen, dass die nicht alle so locker durchkommen und dass der Soft dann am Ende so viel schneller sein muss. Aber das war er ja auch wieder nicht.
Genau, also Charles hat sich die schnellste Rennrunde sogar noch geholt, trotz pushenden Lando Norris, genau, und Lewis Hamilton.
Also das macht das Ganze so ein bisschen zart.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, so ist diese Diskrepanz. Wir haben auch wieder natürlich den Rookie jetzt da rausgenommen in diesem Feld, wieder die Plätze 4 bis 9 mit Mercedes-Motoren, ist das immer noch etwas, wo man sagt, die Konzepte und das Auto scheinen nicht perfekt aufeinander abgestimmt zu sein?
Ja, der Mercedes ist für mich der enttäuschendste von denen. McLaren ist für mich top, weil ich sie jetzt nicht sehe wie am Schluss des letzten Jahres, sondern eben wie am Anfang 2023 und da waren sie einfach totletzter. Und sie starten eigentlich so auf Rang 3, bis 4, also mit Mercedes gleich auf Rang 3. Und das ist für mich super. Also deswegen finde ich, der McLaren hat es hinbekommen. Der Mercedes, der Lewis hat sich jetzt am Wochenende wieder sehr über Bouncing beschwert. Und das kann, es ist ein bisschen, ja, wenn man Mercedes mag, tut man sich da fast ein bisschen schwer. Man kann es eigentlich fast nicht mehr hören. Wir haben das Problem ganz stark vor 2 Jahren gehabt. Und da hat irgendwie gehofft, dass man, sie haben ja ein komplett neues Konzept jetzt dieses Jahr und wenn man da jetzt wieder das Bouncing hat, das, man dreht sich da ein bisschen im Kreis, habe ich das Gefühl. Und
man weiß noch nicht, glaube ich, das Feintuning im Setup scheint noch nicht zu funktionieren. Genau. Man scheint immer noch Probleme damit zu haben, wie viel bin ich bereit an Downforce aufzugeben, wie viel bin ich bereit.
Ja, die Aero funktioniert nämlich einfach nicht. Man ist auf der Geraden immer noch zu langsam. Und das hat der Ferrari und der Red Bull hinbekommen und es liegt eindeutig nicht am Mercedes-Motor, sondern es ist die Aerodynamik, die sie nicht in den Griff kriegen. Da sind sie einfach, da ist zu viel Luftwiderstand, was ein Problem ist. Ja, wo der McLaren aber im Vergleich zum Beispiel in den Kurven einfach schneller ist wie der Mercedes.
Topspeed auch, Lewis Hamilton ist nicht müde geworden, über den Topspeed der anderen Autos sich auszulassen, da ist scheinbar viel, viel Luft nach oben im Mercedes.
Sie werden schon wieder was weiterkriegen. Sie haben letztes Jahr auch wieder was weiterkriegt. Ja. Sie werden schon da sein. Ich glaube, man ist froh, dass man ein Konzept hat, was ganz anders ist wie davor, weil ich glaube, sie verstehen zum ersten Mal dieses Konzept. Sie fangen halt jetzt eigentlich mit dem Standpunkt an, was alle Teams vor 2 Jahren hatten. Und da sind sie halt jetzt einfach hinten nach. Ja, ist für Lewis blöd, im George wird es aber wahrscheinlich helfen und dem zweiten Fahrer, der nächstes Jahr da drinnen sitzen wird, wird es auch helfen.
Davon gehe ich auch aus, dass es zumindest ein Schritt in die richtige Richtung ist und man diese Saison vielleicht als Entwicklungssaison akzeptieren muss. Wir haben natürlich noch 22 Rennen, das heißt, es ist auch noch nicht der Drops gelutscht, dass du da nicht vielleicht natürlich eh um Platz 2 kämpfen kannst
in der Konstrukteurs-WM. Es braucht nur einem Team da vorne so einen Schritt gelingen, wie es McLaren letztes Jahr zur Halbzeit gelungen ist. Weil vielleicht schließt man dann sogar, wenn Ferrari so einen Schritt gelingen würde, wäre man ja praktisch gleich auf wie Red Bull. Und dann glaube ich zwar, dass die Weltmeisterschaft lang entschieden ist, weil man dann erst viel zu spät kämpfen kann um die ersten Plätze, aber es würde uns zumindest die zweite Saisonhälfte Spannung besorgen.
Ja, es wird das alles ein bisschen versüßen, wenn man davon ausgeht, dass Red Bull keinen absurden Leistungsabfall hat oder auch Max Verstappen entschließt, dann doch die Füße hochzulegen für den Rest der Saison. Wenn
wer ist ein zweiter Fahrer jetzt gerade? Der Liam. Vielleicht probiert man einfach in Liam aus. Aber ich glaube, dass der Max einfach, solange er gewinnt, will der jedes Rennen.
Nein, natürlich, da geht's also. So oft können sie auch jammern, dass Rekorde oder Zahlen, Statistiken.
Interessiert niemanden.
Natürlich interessiert es nie jemanden. Aber ist dann trotzdem ganz nett, wenn man da Rekorde und natürlich da irgendwie die Statistik nach oben treibt. 56. Sieg, ich glaube, für Max ist da noch lange nicht Schluss.
Naja, kann er nicht. Das wäre interessant, das schauen wir uns fürs nächste Mal an, wie viel ihm da jetzt fehlt eigentlich noch.
Klar, ja, auf Platz 3 ist er ja jetzt.
Ist er jetzt?
Ist er schon.
Hat er schon.
Ist er schon.
Ja, ja, hat er schon,
aber da ist jetzt
überholt.
Ja, Sepp hat er schon überholt.
Ja, okay. Ja, aber Gratulation auch an Red Bull. Die haben jetzt Williams. Die haben einen Sieg mehr als Williams mit heute.
Genau, so ist es. Also, trotz aller Personalquereleien hinter den Kulissen ist da natürlich
das funktioniert.
Das Sportliche, kann man sagen, nicht beeinträchtigt dementsprechend. Ist Martin eben schon angesprochen, Lance Stroll, weit hinten im Qualifying hinter seinem Teamkollegen gelandet. Schon früh dann eben in Runde 7 der Crash. Ja, Fernando auf der 5, aber definitiv das Beste draus gemacht. George Russell noch hinter sich gehalten im Finish.
War ja im Qualifying-Modus.
Er war im Qualifying-Modus. Das ist einfach, Fernando ist Fernando. Und ich mit Platz 5 ist das, glaube ich, für Aston Martin ein Träumchen, würde ich fast sagen. Also der holt das Maximum aus einem Auto raus, das vielleicht jetzt nicht ganz in dieser Top-Gruppe, in diese Top-Gruppe gehört. Das hat er immer
können.
Und genau.
Es ist so schade. Der könnte einfach, man sieht es ja, setzt den in ein Auto, was gewinnen kann, und der gewinnt die Rennen. Das ist halt echt schade. Und man sieht, da meine ich auch, der Aston ist nicht auf gleicher Höhe, weil du siehst, der Abstand zum Teamkollegen ist so riesig. Und deswegen wird der Aston das einfach nicht erblasen. Also der wird nicht auf, ich glaube, der wird nur auf Platz 5.
Ja, da gehe ich auch davon aus, er wird in seinem Niemandsland da wieder landen. Ja. Zu gut für die hinteren Autos und nicht ganz so ausreichend gut für die, um in der Top-Gruppe da auch in der Konstrukteurs-WM dann mitfahren zu können.
Aber ist ja noch ein Entwicklungsjahr, weil, was war's, 2025 ist doch das große Ziel. Bis 25 will der Lawrence am Weltmeister.
Ja, und mal schauen, was danach passiert. Mit Aston Martin, mit Lawrence und Lance Stroll. Also, wenn da der Plan dann nicht aufgeht, vielleicht gibt es einen, entweder gibt es einen neuen 5-Jahres-Plan oder es gibt vielleicht einen Hardcut.
Schauen wir mal. Ich glaube, dass das gerade mit dem, dass das Geschäft funktioniert.
Ich glaube auch.
Ich glaube, dass der Lawrence sich da keine...
man hört auch nichts. Man hört jetzt, es ist relativ ruhig, sage ich mal, um Lawrence Stroll.
Ja.
Man hat jetzt nicht irgendwelche... Man hört nichts darüber. Also ich glaube auch, dass das gerade jetzt... Ich meine, wir sind in einer Situation, Formel-1-Teams, es ist quasi unmöglich, reinzukommen. Außer du kaufst eins für sehr viel teuer Geld ab. Und es ist,
glaube ich... Es will auch keiner verkaufen.
Genau, es will keiner verkaufen, weil es einfach eine... eine Wertsteigerung ist, kannst du, glaube ich, viel von der Steuer absetzen bei so einem Formel-1-Team. Und ja, ich glaube, es ist halt einfach, ja, wie so ein Football-Team, wie ein Basketball-Team in Amerika, wenn man das Konzept kennt. Da ist jetzt auch niemand, der gerne verkauft, weil das
es ist viel Wertsteigerung. Mehr, viel mehr Business, als es früher war.
Und auf jeden das, Fall.
Deswegen wollen die Teams ja auch nicht, dass es mehr Teams gibt.
Natürlich. Man will den Kuchen nicht noch mehr teilen.
Genau.
Und ja, also es ist verständlich, dass die Business-Entscheidung. Und ich glaube, wir wären auch länger jetzt noch mit diesen Teams, außer natürlich dann der Audi-Einstieg, aber ich glaube, sonst wird es jetzt nicht ganz große Zerwürfnisse geben, auch bei einem Team, wo man schon lange drüber geredet hat, wie lang macht es der Besitzer überhaupt noch. Haas hat, muss man sagen, in dieser Saison einen ziemlich guten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Man hat die Fehler, die Probleme, die man im Großen hatte, letztes Jahr halbwegs anscheinend im Griff, die Rennpace, Renngeschwindigkeit ist deutlich besser als im letzten Jahr. Die Reifenverbrauch ist nicht ganz so schlimm. Ist natürlich jetzt bei dieser Strecke vielleicht nicht die beste, das beste Beispiel, weil es natürlich eine Strecke ist, die eben den Reifen nicht so sehr belastet hat.
Ja, ich schaue nämlich gerade, René und ich haben uns ein bisschen verschätzt nach den Testtagen, weil wir haben gesagt, der Haas ist dort letzter.
Ja, ich würde damit nicht rechnen, denn
wir haben den Alpine auch weiter vorne. Das haben wir uns wohl geirrt.
Ja, Nico Hülkenberg auf Platz 10 holt nämlich einen Punkt, den ersten für Haas. Und ich würde sagen, wenn es noch so ein paar Strecken gibt, wo die das so ausspielen können, definitiv nicht der letzte, weil man hat da auf jeden Fall das Potenzial, auch bei natürlich bei Ausfällen in der oberen Topgruppe, dass man da reinrutschen kann. Man hat sich auf dieser Strecke sehr gut geschlagen, sowohl strategisch als auch eben von der Auto-Performance. Nico sowieso einer, der im Qualifying gerne brillieren kann, wenn alles funktioniert. Q3 ist da drinnen. Und wenn dann, sage ich mal, keine gröberen Fehler passieren, dann kann man auch die hinteren Autos, also die hinteren Teams hinter sich lassen. Jetzt natürlich mit einer mit taktischen und strategischen Kniffen war das natürlich heute auch geschuldet. Nico sehr spät auch gestoppt, war einer, der eben nicht im Safety Car gestoppt hat. Und Kevin Magnussen hat mit Händen und Füßen und mit Zähnen und allem, glaube ich, was er hatte, mit dem letzten Fußnagel, hat er die restlichen Fahrer hinter sich gelassen, hat sie aufgehalten, damit Nico quasi einen geschenkten Boxenstopp hat und so Platz 10 absichern konnte. Muss man sagen, Kevin, eigentlich starke Leistung, auch mit 20 Strafsekunden?
Ja, naja, er ist trotzdem Zwölfter geworden.
Ja, also ich weiß nicht,
also wie
das gewertet ist eigentlich.
Also ganz ehrlich, er hat die alle aufgehalten. Der Einzige, der ihm schlussendlich vorbeikommen ist, ist Alex, der ist Elfter geworden. Aber ansonsten hat er den ganzen Pulk aufgehalten und er wurde nur von Alex überholt, obwohl er 20 Strafsekunden hatte.
Ist das so richtig, was wir da sehen?
Ich kann das fast nicht glauben. Die sind alle nämlich eine Runde hinten. Er ist der Einzige von denen, der keine Runde hinten ist.
Stimmt, ich glaube, da hat er Glück gehabt, dass dann das Rennen doch zu Ende war. Weil sonst wäre das noch fieser geändert. Aber ja, Alex auf der 11 holt noch, sage ich mal, so ein bisschen das Maximum aus dem Williams raus. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Williams jetzt diese extra Performance hat im Vergleich zu den hinteren Teams, der es diesmal nach vorne katapultieren kann, in diese Punkte, die ja Alex doch letztes Jahr ab und zu einfahren konnte, das leider ein bisschen, man ist eher ein bisschen zusammengerückt hinten, was auch tatsächlich absurd ist, wenn du 5 Minuten lang einen Grand Prix schaust und du siehst den Kampf um Platz 12, der zwischen Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda und Alex Albon eben passiert ist. Also da ist es tatsächlich so ein bisschen gefightet worden. Eben am besten ist es dann gelaufen für Haas und Alex mit 11. Ja, kaufen kann man sich jetzt nichts drum, aber es schaut immer ein bisschen besser aus im Endklassement. Esteban Ocon auf der 13. Ja, du hast es schon angesprochen, Alpine hat es ein bisschen weiter vorne gerechnet. Ohne großen Schritt wird da auch nicht mehr viel gehen,
nein,
oder?
Nein. Also der eine Alpine, ja, praktisch gar nicht mitgefahren. Der zweite, ist ja schon Wahnsinn, dass der Esteban auf Platz 13 ins Ziel gekommen ist.
Überrundet eben auch schon, das ist, glaube ich, definitiv nicht der Anspruch der Franzosen.
Nein, und das wird ewig dauern, da noch vorzukommen.
Ja, man ist dann eher so bei Racing Bulls, bei Williams und vielleicht so ein bisschen bei Sauber, wobei ich weiß echt nicht, was ich mit Sauber anfangen soll. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas funktioniert. Wir haben Valtteri auf der 17, Show auf der 18 jetzt wieder katastrophalen Boxenstopp gehabt, Show ewig gestanden.
Wie lange der dauert hat?
Wurde leider nicht eingeblendet, aber er hat sich angefühlt.
Gefühlt auch die 50 Sekunden.
Genau, wieder das die 50
wieder
Sekunden.
Toll gemacht.
Das war wieder scheinbar ein Mutterreifen-Schlagbohr-Problem, das sie da gehabt haben. Dadurch ist Show dann eben ganz nach hinten durchgereicht worden, obwohl Valtteri auch nochmal gestoppt ist für Softs. Ich glaube mit Sauber, Da warten, glaube ich, auch einige darauf, dass dann doch Audi vor der Tür steht und das ein bisschen umkrempelt.
Vordermann bringt. Bei den letzten. Die sind halt alle echt doch knapp beisammen. Also ich sag mal, 1 bis 10 ist sehr klar von der Platzierung her. Oder sag mal, die Teams 1 bis 5. Und danach haben wir aber eigentlich so 6, 7, 8, 9, 10. Boah, die ist. Ja, da zählt jeder Punkt jetzt. Also dieser Punkt ich möchte diesen Punkt rausstreichen vom Nico, den er für Haas geholt hat. Dieser eine Punkt kann schlussendlich für das Endklassement wahnsinnig wichtig sein, weil die eben so knapp alle beisammen sind. Ich könnte jetzt ad hoc nicht sagen, ob ich den Haas vor William reihe oder ob der Racing Bull vielleicht irgendwann mal eine, weißt du, diese kleine Spittel davor ist. Und dieser eine Punkt könnte so entscheidend sein. Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr der Abstand zwischen den Teams 1 bis 5 und 6 bis 10 viel größer ist. Mhm.
Ja, der fühlt sich auf jeden Fall sehr stark an, gerade auch durch das Alpine nochmal nach hinten gerutscht ist. Die hatten wir ja doch öfters, deutlich öfters
im Mittelfeld,
Punkten. Aber dieses Mittelfeld
existiert eigentlich nicht. Genau. Das ist der Aston noch. Der Aston ist so das Mittelfeld und eben da fehlt es davor und ein riesiger Abstand ist auf jeden Fall nach hinten. Mhm. Und die anderen tun sich da nicht viel. Also dieser eine Punkt, der kann Gold wert sein
am Schluss. Wir haben halt natürlich gefühlt auch letztes Jahr schon gesehen, die Ausfälle in den vorderen Reihen passieren nicht so oft. Wir haben jetzt keine großartigen Motorprobleme mehr. Natürlich, man kennt jetzt ein bisschen die Materie, mit der man arbeitet. Sagen wir, 26 könnte das nochmal ein bisschen anders sein. Neue technische Elemente, die natürlich auch für Probleme sorgen können. Auch bei Top-Teams, die sind natürlich nicht gefeit davor, dann wirklich auf der Strecke dann vielleicht mit Problemen kämpfen zu haben. Aktuell habe ich das Gefühl, dass da es schon schwieriger ist, dass dein Team einen Fahrer ausscheidet. Und umso schwieriger ist es dann natürlich, muss man denken, für die hinteren Teams nach vorne zu rutschen und mal die Punkte zu holen. Ich meine, ja, wir haben noch 22 Rennen, Leute, es wird noch, kann noch ganz viel passieren und es kann natürlich auch dann noch die Ausrutscher passieren von Vorderteams, dass da die Racing Bulls, die Williams und auch die Haas eben öfters in die Punkte kommen. Und da kommt es dann natürlich dann auch drauf an, auf die Konstanz. Da kommt es darauf an, dass du nicht ausscheidest. Da kommt es dann darauf an, dass dann da bist und fehlerfreie Rennen fährst, damit du dann da abstauben kannst. So billig es klingt, aber ich meine, die Teams müssen auch realistisch betrachten, dass sie da jetzt nicht um Podien mitfahren, sondern eher darum fahren, dass sie sich die Pünktchen zusammenklauben über 24 Rennen. Wir haben natürlich auch noch Sprintrennen, die natürlich auch prädestiniert sind, gerade für einen Haas zum Beispiel, der mit guten Qualifyings aufzeigen kann und dann ein Sprintrennen mal in den Punkten beendet.
Das finde ich, deswegen, das Qualifying ist ein guter Punkt. Na, da ist der Haas einfach eine Spur schneller als die anderen.
Der Top-Speed vom Haas ist halt einer der stärksten, muss man sagen. Also das
zumindest in Q3 ist doch auch immer wieder realistisch, wie man jetzt die letzten zwei Wochen gesehen hat.
Würde ich auch sagen, gerade für Nico Hülkenberg, der das auch A kann und B dann eben mit dem Auto vielleicht sogar noch ein bisschen besser als Kevin schafft zu handeln, aber das ist dann, kann den Unterschied ausmachen.
Also ey, Org, dass die so gut miteinander gearbeitet haben heute.
Definitiv. Racing Bulls, Yuki Tsunoda 14, Danny Rick auf der 16. Die großen Unkenrufe nach einem Wechsel von Danny Rick ins große Auto oder selbst einem Upgrade von Yuki Tsunoda. Kann man da Absagen erteilen oder ist es halt wirklich das Auto?
Der Racing Bull schaut nicht schneller aus als wie die anderen Wagen. Was ich Stand jetzt sagen würde, ist, der Danny sitzt nicht im Red Bull.
Nein, ich glaube
nicht. Weil er wird einfach von Yuki, zumindest bis jetzt in den ersten zwei Rennen, wieder hat der Yuki ihn eigentlich unter Kontrolle.
Ja, mein letztes Rennen haben wir natürlich die Danny Rick Überholmanöver gehabt am Ende.
Ja, das ist aber meiner Meinung nach, hätte Yuki ganz vorne sein sollen. Also für mich hat Yuki Danny zweimal geschlagen.
Und vor allem auch, man sieht Qualifying Yuki einfach doch stärker als Danny.
Ich glaube aber auch nicht, dass der Yuki ins Red Bull Team befördert wird, wenn wie auch immer die Konstellation nächstes Jahr ausschauen wird. Ich gehe davon aus, dass der Max weiter im Red Bull sitzen wird. Dann ist die Frage natürlich, wenn Checo dieses Team verlassen sollte, glaube ich nicht, dass es Yuki sein wird, sondern man wird sich einen anderen Fahrer aus einem anderen Team suchen.
Ich glaube auch, dass eher ein Alexander Elben, eher ein Carlos Sainz, weiter oben auf der Liste stehen.
Yuki und Danny kämpfen dieses Jahr eher darum, wer nächstes Jahr im Racing Bull sitzen wird, weil sie werden nicht beide raushauen, aber der Schlechtere wird gehen, weil ich glaube schon, dass Liam Lawson nächstes Jahr in dem Racing Bull sitzen wird. Mhm. Und meiner Meinung nach, also bitte das auch, ich mag den Danny, aber nach den zwei Rennen der Yuki, der ist, was der Yuki halt immer noch hat, ist, er schimpft halt gern und hat eine, das muss er einfach noch was dazulernen, dass er.
Ich meine, das sagen wir aber jetzt auch seit drei Jahren,
ich weiß, dass Yuki dazulernen aber, muss. Aber der hat halt ein bisschen mehr Aggressivität dabei. Und das hat so ein bisschen, da ist mehr Kampfgeist da. Mhm. Und ich glaube, deswegen würde ich ihm eher das Cockpit geben als Danny.
Ich glaube auch. Ich glaube, dass Yuki aus schlechten Situationen vielleicht ein bisschen mehr rausholen kann als Danny. Wenn alles richtig läuft, alles gut läuft für das Auto, traue ich Danny auch auf manchen Strecken vielleicht zu, dass er also Yuki schlägt, auch durch eine Konstanz, durch eine Routine, die vielleicht Yuki mental nicht hat. Wenn es aber das schlecht Mentale. Läuft, läuft es auch für Danny schlecht. Und der holt jetzt nicht wie ein Fernando Alonso, der aus einem Mittelklasse-Auto gute Ergebnisse fährt, holt Danny nicht Mittelklasse-Ergebnisse in einem schlechten Auto. Und das hoffst du eigentlich zu sehen aus einem Fahrer, mit dem du auch ein bisschen vielleicht noch in die Zukunft planen willst. Und Danny ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Es ist 35 du setzt oder 36, jetzt, wirst jetzt keine großen Performance-Sprünge mehr von ihm wahrscheinlich haben. Er ist ausgeforscht, du weißt, was du kriegst. Ich glaube, da gibt es keine Zahlen, keine Parameter, die mehr steigen werden. Wenn dann, im Gegenteil. Deswegen würdest du dir, glaube ich, eher einen Fahrer reinsetzen, wo du, sag ich mal, ein Potenzial hast, wo du Entwicklungsmöglichkeiten siehst, wo du sagst, schauen wir mal, setzen wir auf dem und vielleicht treffen wir quasi den Jackpot und wir haben einen guten bis sehr guten Fahrer, den wir da heranziehen können in diesem Auto, der vielleicht auch mal dann ganz zukunftsträchtig, wir müssen sagen, es war früher ein Aufbauteam, es war ein Nachwuchsteam, davon ist man weg, aber ich glaube, im Hinterkopf hat man immer noch, ja klar, es ist ein idealer Ort für einen jungen Fahrer, dass man den dann vielleicht im großen Team auch setzen kann. Bis jetzt ist es halt auch in den letzten 3 Jahren nicht passiert, weil wir von keinem Fahrer diese Leistung gesehen haben.
Ja.
Und Checo Perez muss sich dementsprechend auch wenig Sorgen machen, zum Beispiel.
Vom eigenen Nachwuchsstand jetzt nicht, nein.
Ich weiß es aber auch nicht, man hört sehr wenig von irgendwelchen jungen Fahrern, die Red Bull in der Hintertasche haben, Liam Lawson. Ja, ob jetzt der große Brecher sein wird, sei dahingestellt, aber man hat zumindest noch das Entwicklungspotenzial. Gut, ja, Logan Sargeant nicht erwähnt, 15er nicht gecrashed, war einer der Kandidaten, der natürlich auf der Liste stand, der für ein Safety Car oder eine Red Flag noch sorgen hätte können, aber auch der immerhin ins Ziel gekommen, hat sich nicht komplett dupieren lassen von der Konkurrenz.
Kann man, also, ja, wenn man über ihn herzieht, er hat in Danny geschlagen, er hat den Valtteri geschlagen und den Joe. Er ist nicht Letzter, das haben wir letztes Jahr oft gehabt, von dem her hat er sich nach vorne entwickelt.
Es gibt diese Abgeschlagenheit nicht mehr, weißt du, er landet nicht mehr weit hinten oder leistet sich dann doch irgendwelche Dreher, Fahrfehler oder so. Und das kann man ihm, ob es jetzt reicht für eine langjährige Zukunft in der Formel 1, mag man bezweifeln, aber es ist nicht mehr der Ausfall, den man ihm vielleicht attestiert hat am Ende der letzten Saison.
Ja, er macht das Auto halt nicht hin, was auf jeden Fall schon mal wichtig ist, weil das spart Williams einen Haufen Kohle, was man in die Entwicklung verwenden kann. Also von dem her bin gespannt. Wenn man sich den Williams halt anschaut, sind beide jetzt nicht in die Punkte gefahren, von dem her ist eigentlich, es ist halt Kupfi Katsch, ob es 11. wirst oder 15. wirst, von dem her.
Gut, Chida, sonst dementsprechend auf der Strecke wenig passiert, das Ganze drumherum, wie gesagt, werden wir so ein bisschen nächste Woche dann einordnen, mal schauen, ob da noch was passiert, es kann hier scheinbar bei Red Bull jederzeit irgendwas explodieren. Jetzt ist erstmal die Personalie Helmut Marko zumindest anscheinend geregelt, das Gespräch mit Oliver Minzlaff, der Red Bull-Chef und dessen Kollegen, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, scheint gut verlaufen zu sein in Jeddah. Man scheint sich dann auch noch irgendwie mit dem Jos Verstappen-Lager irgendwie zusammensetzen zu wollen, auch noch. Mal schauen, ob sich's beruhigt oder doch wieder aufkocht. Adrian Newey, Christian Horner-Gerüchte haben wir auch noch genug, aber wie gesagt, schauen wir mal,
wie es sich entwickelt. In einer Woche wissen wir wieder mehr.
Jetzt wird es wahrscheinlich wieder vielleicht ein bisschen abebben, weil auch die Medienberichterstattung natürlich zurückgeht, wenn wir...
Der Jos wird schon wieder was sagen.
Jos Verstappen lässt sich nicht Tag nehmen. Irgendwas. Das stimmt. Er lässt sich nicht nehmen, dann auch einmal wieder gegen Horner zu schießen. Aber schauen wir mal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt das Endklassement auch noch einmal durch. Max Verstappen holt sich den 9. Sieg jetzt wieder in Folge. Ich glaube, wir sind auf gutem Weg, mal wieder an den Rekord zu brechen. Sergio Perez trotz 5 Strafsekunden wegen Unsafe Release souverän auf Platz 2 gefahren. Charles Leclerc auf der 3 holt sein erstes Podium in dieser Saison. Oscar Piastri auf Platz 4 im McLaren. Fernando Alonso auf der 5 im Aston Martin. George Russell im Mercedes auf der 6. Oliver Bearman, der Rookie, in seinem ersten Rennen einen guten 7. Platz. 6 Punkte für ihn. Lando könnte damit wahrscheinlich nicht letzter werden. Ziemlich sicher nicht letzter werden. Im Endklassement. Ja. muss man sagen.
Ist lustig.
Trotz wahrscheinlich einem Rennen. Lando Norris 8. im McLaren, Lewis Hamilton 9. Nico Hülkenberg holt den wichtigen Punkt für Haas auf Platz 10. Alexander Albon auf der 11. Kevin Magnussen hier auf der 12 gewertet mit 20 Strafsekunden. Ja, hat zumindest 50 Rennen abgeschlossen. Esteban Ocon auf der 13. Yuki Tsunoda auf der 14. Logan Sargeant auf der 15. Danny Rick auf der 16. Valtteri Bottas und Gunyo Show im Sauber belegen Plätze 17 und 18. Nicht ins Ziel gekommen, schon angesprochen, Lance Stroll in Runde 5 schon den Unfall und Pierre Gasly mit Getriebeproblemen gar nicht erst wirklich auf Touren gekommen. So, wie gesagt, nächste Woche gibt es unser Recap zur Formel 1 Ausstellung und natürlich News, Social Media, alles wie gewohnt. Die Woche drauf dann Australien, 5 Uhr Startzeit mitteleuropäischer Zeit. Werden die Wecker früh gestellt werden, am Sonntag dann, und bin schon sehr gespannt.
Wer verschläft,
ob wir alle hinter die Mikrofone bekommen so früh. Ich hoffe es sehr, aber wir hören uns natürlich dann auch schon nächsten Dienstag nochmal. Wenn ihr Feedback habt für uns jeglicher Art, dann könnt ihr das gerne an uns richten per E-Mail overtakef1@gmx.at. Oder natürlich auf den Social-Media-Kanälen. Auf Instagram findet ihr auch immer unsere Tipps zu den Rennen. @overtake_df1podcast und Twitter @overtakecast. Da verpasst ihr keine Folge, da wird dann immer gepostet, wenn es was Neues gibt. Das gilt natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen. Dort folgen, Reviews dalassen und am besten natürlich, ihr empfehlt uns weiter an Freunde, Verwandte, Bekannte und Formel 1-Fans und die, die es werden wollen. Dann sind wir am Ende dieser Folge und wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß mit uns und wir hoffen, dass wir dann euch wieder zu dritt begrüßen können nächste Woche. Bis dahin, bleibt's brav, bleibt's gesund und Matti, das zweite Mal in Folge.
Wir wünschen euch genug Benzin im Tank.
Ciao.